Herr Kurnitzer, heute sind Sie bei uns bei 3PC. Sie hatten gerade schon ein Gespräch mit Herrn Berger. Heute interviewe ich Sie mal. Den Annual Multimedia bringen Sie jetzt schon seit einigen Jahren raus. Sie haben letztes Jahr davon gesprochen, dass die Arbeiten der präsentierten Agenturen in diesem Jahrbuch sozusagen nicht in die digitale Vergessenheit geraten. Wie ist das mittlerweile? Ist das Jahrbuch immer noch ein Medium, wo man sagt, das ist es, oder wie ist die Akzeptanz dazu?
Ja, das Buch ist halt eine kuriose Erscheinung, wenn man digital arbeitet, weil es ist so komplett undigital und auch richtig schwer. Und trotzdem bleiben wir dabei, nicht nur weil der Verlag sozusagen kein Einsehen hat, nicht mehr Bücher zu machen, sondern weil wir gesehen haben, dass das bei vielen Agenturen, vor allem bei vielen Mitarbeitern schon auch einen Wert hat, dass viele der Dinge, die sie im Leben gemacht haben, einfach dann irgendwann verschwinden. Irgendwann ist der Link weg, bei Kampagnen sowieso, und dann ist das wieder weg. Und dann erinnert man sich manchmal so ganz schemenhaft noch, ach, weißt du noch damals? Ich finde nicht, dass man immer alle Vergangenheitssachen immer noch unbedingt wieder gleich haben muss, weil manche Sachen sind ja schön, dass dann auch mal weg sind. Und da hilft das Buch dann doch, mal hinten den Namen zu lesen, mal an sich wieder an was zu erinnern, und wenn er nur an die Sachen erinnert, die wirklich gelungen sind. Und wir sehen immer, dass nicht nur die Agenturen vor allem diese Bücher gerne kaufen, sondern dass sie dann auch da liegen und dass sie durchaus genutzt deutlich sind. Also ich sehe dann oft die Nutzungsspuren, wenn ich eine Agentur sehe. Und das ist das, was uns immer noch Spaß macht. Das Zweite macht halt Spaß, so einen langen Zeitraum, also wirklich vom Anfang an, eigentlich der Digitalität 94 bis heute, das durchzuverfolgen. Das ist einfach so ein historischer Schritt. Und trotzdem haben wir da eben viele Menschen, die uns damit begleitet haben in der Jury und in den bei den Produktionen. Und das macht Spaß, das bringt auch einen zusammen. Und das eigentlich die Abende nach der Jury-Sitzung sind eigentlich immer das, was dann auch viel bringt, weil man dann halt auch so die neuesten Entwicklungen hört, die Problemchen, die Siege. Also das ist dann auch wieder komplett analog, und trotzdem macht das dann Spaß. Man muss manchmal eben auch das Digitale aus dem Analogen beobachten und auch werten und auch wertschätzen.
Sie haben schon angesprochen, Entwicklung. Jedes Jahr gibt es natürlich neue Entwicklungen, neue Buzzwords, neue Riesenthemen, die kommen. Wie hat sich denn der Markt verändert seit den 1990er Jahren?
Ja, wir haben ja wirklich angefangen, also noch im embryonalen Zustand, noch weit vor den Kinderschuhen sozusagen. Wir haben damals noch Projekte, also die Texte beschrieben waren, sozusagen bewertet, und dann halt sehr viel CD-ROMs beachten müssen, weil es gab ja das Internet so noch nicht. Und dann kamen dann erst so nach ein paar Jahren so die ersten Internetseiten, so wie sie dann auch damals waren, in aller Unzulänglichkeit. Und wir haben halt dann über die Jahre erstmal jeden, der schon mal das Digitale beherrscht hat, schon mal belohnt. Und heute ist das natürlich längst nicht mehr genug. Und über die Jahre hat man dann gemerkt, dass die Spreizung zwischen eingesandten Werken, die gerade so okay digital waren, aber nicht sonst besonders, und den Erstklassigen riesengroß war. Und das hat sich über die Jahre einfach immer näher angenähert. Also das Niveau ist gestiegen, die Fallhöhe ist immer geringer geworden, immer weniger sind schlecht, und umso schwieriger ist die Arbeit einer Jury, die dann immer bestimmen muss, was kommt da noch rein und was ist sozusagen State of the Art und was ist drüber. Und manchmal haben wir dann so ein bisschen eine Wehmut, weil so die Ausreißer nach oben einfach dann nicht mehr so da sind, weil das Niveau schon so hoch ist. Das kann man dann auch nicht mehr erwarten. Aber natürlich ist das so eine kleine narzisstische Enttäuschung, die da immer noch rumschwirrt. Also das sehe ich so als Wert. Aber das Zweite ist dann doch durchaus, wenn man das alles so bedenkt, und deswegen machen wir jetzt auch in diesen letzten zwei Ausgaben eben das Thema KI ganz groß, dass wir wahrscheinlich erst am Anfang stehen einer wirklichen Digitalisierung und dass noch viel mehr möglich ist, als wir heute denken. Da sehe ich dann durchaus auch ein Problem, wie ich KI oder KI-gestützte Systeme in einem Buch darstellen soll. Das wird dann wahrscheinlich richtig schwierig. Also das haben wir auch schon im Hinterkopf, dass Dinge dann irgendwann wahrscheinlich optisch nicht mehr umsetzbar, sondern höchstens beschreibbar werden. Aber das ist jetzt kein Problem, das es uns ist. Aber ich denke, wir sind, wenn wir das nochmal vom Bild nochmal aufnehmen, von embryonal über Kinderschuhe, vermutlich sind wir jetzt gerade mal aus der Pubertät raus und müssten also jetzt mal langsam das Erwachsensein mal einüben. Und was dann noch alles passieren kann, also wenn dann die Kreativkräfte auf diesem Niveau passieren, plus der Rechnerleistung, plus die Unterstützung durch Künstliche Intelligenz, da sehe ich noch also wirklich extreme Sprünge nach oben. Und da warte ich drauf und da freue ich mich drauf und da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das dann in Einzelprodukten darstellen lässt.
Wenn wir mal bei dem Bild bleiben, im Kindesalter haben sich ja viele Regionen auch herausgestellt, die Innovationskraft präsentiert haben oder auch immer wieder dafür bekannt sind. Ich frage mal ein bisschen herausfordernd, ist der Mythos Silicon Valley als Innovationstreiber schon gestorben?
Gestorben ist er sicher nicht, weil da einfach zu viel Geld und zu viel Talent herrscht. Aber ich möchte immer warnen vor der Faszination nur für diese Region und für das. Ich bin mir relativ sicher, dass wir gerade nach Asien und speziell nach China nochmal ganz speziell schauen müssen. Bis hin an Asien meine ich auch Indien, da meine ich Singapur, da meine ich Taiwan, da meine ich Vietnam, da meine ich gerade Korea noch ganz speziell. Und natürlich dann vor allem die China. Ich habe das Vorteil, dass einer meiner Ziehsöhne in Shanghai lebt. Und wenn man den besucht, kriegt man halt sehr gut mit, was da gerade alles so passiert. Und wenn man dann noch liest, was da für Gelder und auch für Manpower reingesteckt wird, zum Beispiel Thema KI, plus Investments in Firmen, die dann durchaus auch woanders im Westen sitzen, plus die Möglichkeiten, die die haben, also wenn die für zum Beispiel für, das habe ich eben zuletzt gehört, wenn die für eine wissenschaftliche Studie zu wenig Daten haben, dann wird halt einfach an die Krankenhäuser rausgegeben, wir brauchen zu dieser Krankheit mehr Daten und dann werden die halt in einem Jahr gesammelt und ein Jahr später hat man plötzlich 20.000 Datensätze, denen man sich bedienen kann. Das können wir im Westen gar nicht mal ansatzweise nachvollziehen. Auch da stellt sich dann eben auch die spannende Frage eben der Effektivität einer Demokratie gegenüber einer Demokratur. Und also ich sehe halt vor allem im asiatischen Raum extrem viel Potenzial. Nicht auf unserem Niveau, weil die kommen anders hin, die haben eine andere Schrift, die haben eine andere Denke, die denken so anders. Also wenn man sich mal ein bisschen auf die Schrift einlässt, was ich mal versucht habe, dann kapiert man, dass die anders denken müssen, weil ihnen schlichtweg dieses Alphanumerische so nicht nahe geht. Und schon wird das bildhafter und dadurch kommt eine ganz andere Kreativität, ein anderes Denken, sicher auch andere Schwächen hoch. Aber das sehe ich dann. Und ich denke, dass wir halt dringend in Europa den dritten Punkt setzen müssten zwischen dem, also sagen wir mal, Silicon Valley USA, dem wahrscheinlich Peking, Shanghai, Seoul Bereich. Und da bin ich halt noch sehr skeptisch, dass wir da auch wirklich die Geschwindigkeit bekommen. Geredet wird viel und man ist ja schon glücklich, wenn Frau Merkel jetzt mal Nachhilfestunden im Besuch von Neuland bekommen hat, dass da mal was vorausgeht. Aber es wäre halt das Schönste, wenn wir einfach drei Regionen mit dreien Kulturen versuchen, ein Thema wie künstliche Intelligenz zum Beispiel anzugehen. Weil diese Intelligenz kann ja nicht nur eine sein. Und wenn es nur aus Silicon Valley käme, wäre mir die zu eng. Und da meine ich jetzt nicht Herrn Trump, sondern generell, weil das eine andere Denke ist, als wir zum Beispiel in der Vielfalt in Europa haben oder auch der ganz anderen Blumigkeit, Bildhaftigkeit in Asien.
Sie haben es schon angesprochen, künstliche Intelligenz ist dieses Jahr und auch in der letzten Ausgabe ein Thema natürlich gewesen. So AR, VR, das sind ja alles Buzzwords und Schlagwörter, die natürlich immer wieder auch schon seit Jahren eigentlich existieren und natürlich das weiter vorangetrieben wird. Wann gelingt denn diesen Technologien der Durchbruch?
Naja, das Wort Durchbruch ist immer schwierig. Das wird nicht auf einen Tag auf den nächsten kommen. Das ist dann doch ein schleichender Prozess. Und plötzlich ist man sozusagen da und jeder wundert sich, wo das hin war. Das ist ja mit allen Neuerungen, ob jetzt Internet auch, das ist ja auch so heimlich eigentlich hinten reingekommen. Dann haben sich plötzlich Oma und Opa auch damit beschäftigt. Und dann war es eigentlich da. Aber davor war ja schon viel da. Und man sagt ja normalerweise aus der Trendforschung, wo ich ja auch teilweise aktiv war, wenn 5% eine Veränderung nach mitnehmen, dann sind wir dabei, dass es zum Durchbruch kommt. Das ist meine Bewertung. Da sind wir natürlich noch nicht dort. Wann diese 5% sind, sind das in 5 Jahren, sind das in 10 Jahren, wird spannend werden. Noch ist es gerade Hype. Ich habe ja heute hier auch den nochmal Begriff des KI-Herbstes, des KI-Winters und KI-Sommers mitbekommen. Jetzt sind wir gerade mit dem Sommer, kann noch wieder ein Herbst oder ein Winter kommen. Man weiß ja nicht, wie schnell das dann passiert. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es kommt, weil ja auch die Geräte einfach dafür, auch die Chip-Intelligenz längst dafür da ist und wahrscheinlich noch mehr kommt. Genau, Zeitpunkt kann ich nicht sagen, vor allem wo es kommt und wofür es angewendet wird, wird dann spannend sein. Wir werden es in ein paar Bereichen sehr intensiv schnell erleben, Aber ob es in der große Breite und bis hin, sagen wir mal wieder, wo nicht nur Oma und Opa, sondern was weiß ich, wir es direkt erleben oder nutzen, das kann nochmal einerseits sehr bald sein, vor allem über unsere Smartphones, dass die dann schon sehr viel KI eigentlich drin haben, ohne dass wir es so richtig wahrnehmen. Aber dass das dann auch wirklich in der Arbeitswelt richtig angewendet wird und auch vernünftig angewendet wird, das vermute ich bei der Trägheit von solchen Prozessen, dass das sicher mehr als 10 Jahre braucht.
Sie haben viele Gespräche geführt mit Agenturen derzeit und auch in den vergangenen Jahren. Wie sieht es zukünftig aus? Wie wird sich der Agenturmarkt verändern? Wie sollten sich Agenturen da aufstellen?
Also beim Thema KI sind die Agenturen noch deutlich im ganz frühen Stadium, probieren Sachen aus, scheitern, lassen dann oft wieder die Finger weg. Also da gibt es dann auch binnen Jahreszeiten, gibt es dann Kulturen, viele KI-Herbste und Winter spürbar. Und dann kommt natürlich hin, dass viele Agenturen durchaus Marketing mit diesem Begriff machen. Und dahinter steckt dann vielleicht oft eine sehr dürftige Idee von KI. Mir gefällt dieses Bild immer von Wilma Feuersteins Geschirrspüler so gern, schaut toll aus, macht das Geschirr, aber wenn man reinschaut, sitzt da ein kleiner Affe, der brav händisch jedes einzelne Geschirrstück wieder sauber macht. Also da sind eben auch viele Buzzwords einfach unterwegs, die dann das durchaus nicht halten, was jetzt gemacht wird. Aber ich denke, dass es immer mehr Anwendungen geben wird und je besser man das sozusagen modular macht und dann auch schrittweise, denke ich, ist das der richtige Weg. Das habe ich heute auch hier ja 3PC so kennengelernt und das hat mich wirklich sehr überrascht einerseits, wie down to earth hier sozusagen KI betrieben wird und ich habe mich sehr überzeugt, dass das wahrscheinlich der Weg ist, der am besten funktioniert. Bei den Agenturen wird es halt spannend werden. Ich sehe eine deutliche Entwicklung einerseits zur Megalomanie. Es werden immer größere Konstrukte gebaut, die dann für die ganz großen Firmen dann alles machen. Und auf der anderen Seite gibt es immer mehr kleine, behende Nischenagenturen, die sich spezialisieren, die dann durchaus zusammenarbeiten, aber halt ganz kleine Einheiten, sozusagen das Modulare auf dem Niveau vorleben. Und dieser Mittelmarkt der mittelgroßen Agenturen, die haben deutlich Stress und kommen in Probleme rein, werden aufgekauft oder müssen sich spezialisieren. Das sehe ich deutlich. Und es sieht ja auch deutlich, dass sich die Firmen wieder mehr ins Agenturgeschäft einmischen. Oder sogar eigene Agenturen für sich gründen. Eigentlich, da kommen sie ja her. Die haben ja früher Werbung auch hausintern gemacht. Manche fangen jetzt wieder damit an. Ist natürlich ganz klar, da weil sie heute immer mehr digital tun können, sie müssen gar nicht mehr so viel verschiedene Ebenen bedenken. Oder sie können aus dem Digitalen, wenn schon Digital First heißt, alles bedienen. Ich muss nicht mehr so viel vorhalten wie früher. Hier noch ein Werbeplaner hier, ein Printmann dort, ein Buchbinder jenseits. Also inzwischen geht das ja alles aus einer Hand. Also da sehe ich, dass die Agenturen da durchaus noch viel Weg vorhaben. Und der wird für manche nicht erfreulich sein und für viele halt, denke ich, der Weg in die Nische heißen. Also wirklich ein Können wirklich gut haben und da in die Zukunft weitergehen. Das Normalgeschäft läuft ja dann praktisch immer weiter, aber das wird dann zur Commodity und nicht mehr so richtig viel Geld abwerfen.
Okay, vielen Dank. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und vielen Gerne. Dank fürs Interview. Dankeschön.
Hab mich gefreut. Tschüss.